sich ja ruhig so bereitwillig auf diese Übungen einlassen. Sie sind auch so vor Dynamik fast platzt. Max Frisch hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Mein Name sei Gantenbein. Und in diesem Buch hat Max Frisch gesagt, jeder Mensch erfindet im Laufe seines Lebens eine Geschichte, die er für sein Leben hält. Welche Geschichte schreibst du über dein Leben? Eine Geschichte von Pech und Scheitern? Oder eine Geschichte, wie du aus Leiden und Niederlagen das Beste gemacht hast und Gewinn daraus gezogen hast? Wie du dein Leben deutest, ist zum großen Teil auch deine eigene Entscheidung. Jetzt, bei unserem nächsten Punkt, geht es um Scheitern in der Liebe. Ein ganz großes Thema und oft fällt es zusammen, Scheitern im Beruf und Scheitern in Beziehungen. Manchmal ist das wirklich so, als ob dann alles zusammenbricht. Dann klappt es im Beruf nicht und dann klappt es in Beziehungen nicht. Der erste Teil allerdings, da geht es hauptsächlich um Männer. Die Frauen dürfen also jetzt ein Nickerchen machen und die Männer können sich konzentrieren.
Man schmeckt sie nicht, man riecht sie nicht und sieht sie nicht. Trotzdem sind sie da und bestimmen unseren Lebensrhythmus. Die Hormone, chemische Botenstoffe des Körpers. Mal schleichen sie durch den Körper, mal jagen sie durch den Körper, je nach Bedarf, und steuern unsere gesamten Lebensvorgänge. Es gibt Zeiten und Situationen, da überfluten sie uns, geradezu, wenn wir zum Beispiel Hals über Kopf verliebt sind, oder auch wenn Angst und Panik uns überfällt, wenn der Stress überhand nimmt, oder wenn wir vor Glück die Welt umarmen könnten. Lippenkontakt, zehntausende von Gefühlssensoren in der Haut melden die zarte Berührung an das Gehirn weiter. Im Gefühlszentrum, im sogenannten limbischen System, ganz tief im Inneren unseres Gehirns, werden erregende Botenstoffe freigesetzt und in die Blutbahn ausgeschüttet. Im Hirnstamm werden diese Impulse dann umgesetzt und verstärkt und der ganze Körper gerät in Aktionsbereitschaft. Das Rückenmark registriert weitere Berührungen an Händen, Hals und Rücken. Es gehen Befehle an die Muskeln der Arterienwände, die sollen sich entspannen. Die Durchblutung steigt, das Gesicht bekommt eine auffallende Rötung, weil das Blut jetzt mehr Sauerstoff benötigt, muss man natürlich tiefer atmen. Die Atmung beschleunigt sich, das Herz schlägt schneller. Es muss die Muskulatur ja versorgen, es wird einem ganz heiß, weil sorgen Schweißperlen auf der Haut für Kühlung, dabei werden vermehrte sexuelle Duftnoten freigesetzt, die der Partnerin den Kopf verdrehen sollen. Neben mir rinnen Kutschen nun mit Adrenalin den ganzen Körper auf. Und eindeutig sind die Signale unterhalb der Gürtellinie. Der Testosteronspiegel steigt und bewirkt Lust auf sexuelle Begegnung. Der gesamte Organismus ist hellwach und die Hirnareale für negative, depressive Gefühle sind geblockt. Der Aufruhr im Körper erhöht die Sensibilität für Sinnesreize und alles nur, weil zwei Menschen sich küssen. Küssen, Liebe und gelungene Sexualität stärken, wie wir von Neurobiologen wissen, das Immunsystem. Eine englische Studie kam sogar zu dem Ergebnis, dass Männer, die mit ihrer Sexualität zufrieden sind, länger leben und selten am Herzinfarkt sterben. Wenn sie ihren Mann nicht klarkommen, dann müssen sie einfach sich dem entziehen, dann stirbt er eben. Sensibilisiert und mitunter können geringe Störfaktoren alle Erregung zusammenbrechen lassen. Da genügt das Klingeln des Telefons, der Ruf der Kinder oder der Gedanke an die Arbeit. Das Aufputschhormon Adrenalin ist immerhin auch für Angst zuständig, für Stress und für Fluchtreaktionen. Und so kann im entscheidenden Augenblick zu viel Adrenalin zur Flucht aus der Situation führen. Alle Erregung und Erektion bricht zusammen. Die Stimulation der Sexualhormone wird geblockt und sexuelle Lust in Unlust verwandelt. Der Mann zieht sich dann meistens mit zitternden Knien, Angstschweiß auf der Stirn, mit peinlichem Gestammel aus der Affäre. Ja, jeder dritte Mann zwischen 40 und 70 leidet Untersuchungen zufolge an Erektionsstörungen. Das sind immerhin 8 Millionen Männer in Deutschland. Nur 10% der betroffenen Männer suchen deswegen einen Arzt auf. Aber auch jüngere Männer können erleben, dass sich eine Erektion mitunter nicht wie gewünscht einstellt, dass auch die Lust auf Sexualität verloren geht vor lauter Stress und Arbeitsbelastung und Beziehungsstress und so weiter. Gestörte Sexualität belastet die Lebensqualität, belastet Gesundheit und vor allem das Selbstwertgefühl der betroffenen Männer erheblich. Sie kommen sich als Versager vor. Die Angst vor weiterem Versagen erhöht wiederum den Stress von jedem neuen Versuch. Das bewirkt natürlich wiederum eine nachteilige Wirkung auf die Erektionsfähigkeit. Ein Teufelskreis. Natürlich, beim Stress ist Adrenalin erhöht. Und Übermaß an Adrenalin, wie gesagt, ist auch ein Erektionskiller. Neben der psychischen Komponente der Erektionsstörung gibt es aber auch Ursachen, die organisch bedingt sind, die man abklären lassen muss, oder auch Ursachen, die man abstellen sollte. Zum Beispiel ist wenig Alkohol stimuliert die sexuelle Erregung, die erotische Stimmung durchaus, aber zu viel Alkohol blockt jede Erektion. Rauchen verändert und verengt die Gefäße und 60% aller Männer, die unter Erektionsstörung den Arzt aufsuchen, sind Raucher. Oh. Erhöhte Stressbelastung kann ebenfalls dazu führen. Zuckerkrankheit, das sind Dinge, die man abklären kann. Das fortschreitende Alter bringt ebenfalls Veränderungen mit sich bei Mann und bei Frau. Er trug eine Lederjacke, hatte Gel im Haar und tanzte, dass einem die Ohren übergingen. Als 24-Jähriger mochte sich Richard Gere 1973 an einem Londoner Broadway-Theater durch das Musical Grease. Heute ist er in den besten Mannesjahren, ist mittlerweile 61 schon. Seine grauen Schläfen sind der Schwarm vieler Frauen. Ist Richard noch? Also wie gut, dass die Frauen noch umgelegt sind. Ist Richard hier in den Wechseljahren? Es ist immer wieder diskutiert worden, ob auch ein Mann in die Wechseljahre kommt. Ja, er kommt. Aber dieser Lebensabschnitt beginnt langsam, schleichend, nicht abrupt wie bei der Frau. Mit 50 Jahren ist der Testosteronspiegel auf 30% hin abgesunken. Mit 70 Jahren auf 10%. Aber dieser Spiegel reicht durchaus aus. 10% reichen noch aus, um zeugungsfähig zu sein. Denn nur 2% des Testosteronspiegels sind biologisch aktiv. Der Rest ist Reserve. Zurück zu den Wechseljahren des Mannes. Der Mann nimmt die Symptome seiner Wechseljahre weniger deutlich wahr als die Frau. Ganz langsam treten die Veränderungen ein, die man oft dann einem auch als Scheitern erlebt. Schichtdienste machen ihm zu schaffen. Mehr als früher, das merke ich bei meinen Patienten. Wenn sie älter werden, klagen sie über die Schichtdienste, über den unregelmäßigen Tag-Nacht-Rhythmus und sagen, das war doch nie so, also was ist mit mir los? Der Schlafrhythmus stellt sich nicht mehr so ohne weiteres problemlos ein. Man ist rascher erschöpft, man schläft eher mal ein, man braucht häufiger eine Ruhephase. Die Gelenke melden sich manchmal. Gestern war das, da bin ich aus diesem tiefen Bett hochgekommen und auf einmal merke ich im Rücken so einen Stich, dachte ich, wenn ich jetzt so gebückt in den Vortrag gehe, was ging mir mit deinem Alter? Zum Glück habe ich ein bisschen gestreckt, ging es wieder. Also man merkt viel mehr als früher seine Muskulatur, seine Gelenke. Die Sehkraft lässt nach, das ist auch leider jetzt seit kurzem notwendig. Man ärgert sich über die kleingeschriebene Schrift, zum Beispiel das Programm hier. Und man wird gereizt und hadert mit der ganzen Welt. Libido und sexuelle Lust nehmen auch ab, während ein junger Mann ungefähr alle 10 Minuten an Sex denkt. Wird es bei dem reiferen Mann doch wesentlich weniger. Die Erregungsphase wird länger, eine Erektion wird später erreicht als früher, mitunter braucht man auch stärkere sexuelle Reize, um die Erregung hervorzurufen. Und sie hält natürlich im Alter auch nicht so lange an. Das alles steht im Gegensatz zu dem, wie Sexualität dargestellt wird in den Medien und in der Werbung, die wir hier sehen. Da scheinen Männer immer mehr sexuell bereit zu sein und potent, Frauen übrigens auch. Und wenn das Druck und auch wenn das ein Druckbild ist, Männer erleben diesen Kontrast nicht selten als Versagen und als Scheitern. Scheitern beim Sex nagt an Selbstbewusstsein des Mannes. Werbung und die Medien suggerieren ihm, dass er nur als Potenzprotz ein wahrer Mann ist. Auch Männerzeitschriften wie Playboy oder Men's Health bombardieren Mann in jeder Ausgabe mit dem Klischee, allzeit ein bereites Potenzwunder zu sein. Da wird über Penislänge und Härte diskutiert. Wie jedoch Mann, der einem kleinen Freund das alles so vorschreiben soll, darüber gibt es dann auch Ratschläge. Man muss morgen Gymnastik machen und so weiter. Alles nachlesen. Versagen in der Liebe, so ist die unterschwellige Botschaft, ist die größte Katastrophe des Mannes. Ich wollte an dieser Stelle ein Kontrastprogramm dazu noch bringen, zu dieser Potenz. Aber wir haben das jetzt gestrichen, weil es einfach ein bisschen lang wird. Deswegen gehen wir zum nächsten Punkt.
Ja, weil hier so viel Kreativität vorhanden ist, dass gleich hier einer von euch noch etwas vorführt, das haben wir jetzt anstelle unseres Einschubs gesetzt. Scheitern in der Liebe beim Mann war das eben. Wir haben um uns herum jetzt gerade in unserem Alter, wo wir in Paare 20, 25, 30 Jahre verheiratet sind, erstaunlich viele Beziehungen, die in dieser jetzigen Phase auseinandergehen und sich trennen. Also wir sind jetzt immer noch bei Punkt 4, Scheitern lässt Neues gedeihen, wie die Liebe aus Scheitern Gewinn zieht. Und dazu erstmal ein Bild, wir haben auf Lanzarote im Urlaub mal die Vulkanlandschaften angesehen. Und sind dann auch in dieses Zentrum für Vulkanologie gegangen und haben uns das alles angeguckt. Sehr interessant, auch darüber zu lesen. Als die Vulkane vor ein paar hundert Jahren ausbrachen, da haben sie wirklich alles zerstört und mitgerissen, was lebte. Zurück blieb ein Trümmerfeld, schwarze Lava und Asche. Und das kann man auf Lanzarote auch sehr schön sehen, die riesigen Vulkanfelder, die dort sind. Und so ist das manchmal auch in Ehen und Beziehungen. Wenn sie kaputt gehen, dann bleibt nur Wüste, dann hat man das Gefühl, es wird alles mitgerissen und zerstört. Aber spannend ist, was mit der Lava dann passierte. Im Laufe der Jahre überzog sich die schwarze Asche mit so ganz hässlichen grauen Flechten. Aber diese Flechten, haben wir gelernt dort in dem Zentrum für Vulkanologie, diese Flechten sind die ersten Anzeichen neuen Lebens. Die sind völlig anspruchslos, sie bedecken nach und nach die ganze Asche, sie brauchen keinen Regen, sie ziehen die Feuchtigkeit aus dem Tau der Nacht und sie verbessern einfach die Bodenstruktur. Und danach können sich langsam höherwertige Lebensarten darauf entwickeln. Heute sieht man an vielen Stellen noch die Flechten, aber dann auch schon grün und an anderen Stellen blühende gelbe Blumen und Kakteen. Und dann gibt es auf Lanzarote den Inselkünstler César Monrique. Der hat die aus der erkalteten Lava entstandenen bizarren Formationen genutzt, um sie in ein Gesamtkunstwerk einzubauen. Zum Beispiel ist im Norden von Lanzarote ein wunderbarer Kakteengarten, der von César Monrique angelegt worden ist. Und mitten in dem Garten steht eine riesige Lavaskulptur. Und der Besucher denkt, der Künstler hat sie eigens dafür angefertigt. Aber nein, sie stand schon da. Und er hat sie genutzt, er hat sie zum Kunstwerk umdefiniert und die Kakteen drumherum angepflanzt. Aus völligem Zerbruch kann etwas Neues und Wunderschönes entstehen. Und sogar aus verrenkten Formationen und verbogenen Lebenswegen kann ein Kunstwerk werden. Und dazu, wo ist er, sehen wir jetzt ein Beispiel.
Mikrofon.
War einer, ja? Vor 4 Jahren war eine Glasaktion von mir. Und für die, die nicht da gewesen sind, kurz, also ich zerbrach eine Glasscheibe. Während der Zeit setzte die Musik ein, eine völlig dissonante Musik. Ich legte also über die zerbrochene Glasscheibe ein Transparentpapier und fing an, diese mit einer Farbweise abzuwalzen. Und während der Zeit wurde aus einem Chaos der Musik eine langsam eine Melodie. Das also für als kurze Erinnerung. Ich wollte aber sagen, dass es eine Therapiesache ist, es soll kein Kunstwerk sein, sondern es sollte nur zeigen, ich bin also diesen Linien nachgegangen, ich habe also diese Spur nicht verwischt, ich bin denen nachgegangen und letzten Endes ist das, was ich auch jetzt wieder gemerkt habe und was zu meinem Lebensmotto geworden ist, aus Zerbrochenem Neues geschaffen. Das noch als Erinnerung. Und als ich jetzt hierher kam und habe die im Speisesaal dann die ganzen Scherben gesehen, auf dem Tisch liegen, dann ist es eine große Einheit. Ein Gesamtkunstwerk der Tagung aus der Woche Neues.
Nach 30 Jahren Ehe hat sie ihn verlassen. Für ihn kam das aus heiterem Himmel. Sicher, das letzte halbe Jahr hat es Probleme gegeben. Sie hatten sich gestritten wie noch nie vorher. Aber nun dieser radikale Bruch. Sie zog aus, brach ein paar Wochen später den Kontakt ab. Sie waren auf seine Bitte hin noch ein paar Mal zur Beratung gewesen. Er sagt, als ich sie fragte, was ich denn tun könnte, um die zerstörten Mauern unserer Ehe wieder aufzubauen, da präsentierte sie mir eine lange Liste aus 30 Jahren, die ich im Wesentlichen nur bestätigen kann. Aber sie gab ihm keine Chance mehr, sich zu ändern. Fassungslos stand er vor den Trümmern seiner Familie. 4 Kinder, die jüngste 1 Jahr vor dem Abi. In seinem Lebensplan war Scheidung nicht vorgesehen, schon gar nicht in seinem Beruf als Pastor. Wie konnte er noch predigen, Paare trauen? Manche Kollegen streuten noch Salz in die Wunde mit scheinbar höchstchristlichen Argumenten. Ein Pastor, der sich scheiden lässt, hat keine Vollmacht mehr, behauptete einer da. Sein Leben, ein Desaster. Er ging hart mit sich ins Gericht, sah, wo er egoistisch gewesen war, rücksichtslos, wo er ihre Bedürfnisse ignoriert hatte. Immer mehr fiel ihm ein, nach und nach. Aber sie hatte nie was gesagt. Es war alles so bequem gewesen. Sie hatten sich in Harmonie gewiegt und nicht wahrhaben wollen, was unter der glatten Oberfläche brodelte. Aber er hätte es merken müssen. Das sah er nun ganz deutlich. Seine Schuldgefühle fraßen ihn fast auf. Bitter, dass sie ihm keine Möglichkeit gab, Dinge wieder gut zu machen. Er liebte sie doch noch. Abends konnte er nicht einschlafen und um 3 Uhr morgens war die Nacht zu Ende. Dann stand er auf, las lange in der Bibel, weinte, betete. Sein Glaube war in der Krise, aber er war ihm auch näher als je. Danach fuhr er Fahrrad, oft 80 Kilometer vor Tagesanbruch. Er setzte sein Grübeln in Bewegung um, seine Selbstanklagen in körperliche Aktivität. Das half ihm, nicht total in Depressionen zu versinken. Dann ein Urlaub in Kärnten mit Freunden. Vor 10 Tagen war er beschieden worden. Der Schmerz war noch ganz frisch. Aber er spürte auch, er musste loslassen. Es würde ein Leben nach der Scheidung geben. Zwischen den Scherben keimten zarte Pflänzchen von Hoffnung auf. Immer noch machte er jeden Morgen lange Radtouren. Eines Tages kam er an und sagte, ich war an so einer hohen Brücke, da bieten sie Bungee-Jumping an. Ich glaube, ich möchte auch mal springen. Beängstigend schon allein der Blick von der Brücke. 100 Meter runter in die Drau, ein Fluss in Kärnten und Slowenien. Wiegen, angeschnallt und gesichert werden. Dann aus Podest steigen über das Brückengeländer. 3 Männer stehen da und passen auf, dass alles klappt. Aufs Kommando warten. Foto. Natürlich ein Foto vor dem Absprung, wird alles genau dokumentiert. Und nun wird gezählt, so wie hier gestern. 3, 2, 1, los. Es geht nicht. Er schafft es nicht. Panik überwältigt ihn. Todesangst. Unten wartet das Boot, das ihn aufnehmen soll. Oben die Betreuer. Er kann nicht. 15 Minuten hat man, steht in dem Vertrag, den man vorher unterschreibt. Wenn man nicht innerhalb von 15 Minuten springt, verfällt das Anrecht auf den Sprung und die Gebühr wird einbehalten. Los, wir probieren es nochmal, ermuntern die Betreuer. Das passiert vielen, dass sie es beim ersten Mal nicht packen. Wollen wir? Er nickt. Lässt alles los und springt. Unten tragen die starken elastischen Seile. Ein unglaubliches Gefühl. Er wird gehalten. Sanft wird das harte Aufkommen abgefangen, mit leichtem Nachfedern. Dann nimmt ihn das Boot auf, bringt ihn an Land. Ein Lehrstück im Glauben, sagt er abends, als sie das Wagnis feiern. Er ist euphorisch, tief aufgewühlt. Eine Übung des Gottvertrauens. Alles hinter sich lassen, auch sein altes Leben, im freien Flug nach unten. Von Gott aufgefangen werden, aufbrechen zu neuen Ufern. Von dieser Erfahrung wird er lange zehren. Nach dem Urlaub lernt er eine Frau kennen, verliebt sich über beide Ohren in diese charmante Konzertpianistin. Ich sehne mich nach einer Frau, die Klavier spielen kann, hatte er ein paar Monate vorher an seine Freunde geschrieben. Und die hatten den Kopf geschüttelt. Wie soll das jemals was werden mit einer neuen Partnerin, wenn man solche Ansprüche hat? Man kann Gott doch nicht mit derart luxuriösen Wünschen kommen. Und nun Traute. Er hätte nie geglaubt, dass es ihn nochmal so umhaut. Sie ist so verschieden von ihm, aktiv, temperamentvoll, äußert klar ihre Bedürfnisse und nimmt dafür auch Streit in Kauf. Das bequeme Leben ist komplett vorbei. Die neue Beziehung steckt voller neuer Herausforderungen. Er spürt, wie er daran wächst. Im Urlaub kaufen sie sich eine mannshohe Skulptur. Ein Künstler hat sie auf einem alten Baumstamm angefertigt. Im Schrott, den andere wegwerfen, sah er seinen künftigen Entwurf. Aus dem Abfallholz schält sich eine Figur heraus. Vergehen und Werden hat der Künstler die Skulptur genannt. Kaputtes, Zerbrochenes wird umgewandelt in ein Kunstwerk, das die Seele berührt. Neues Leben keimt auf. Ein Symbol für ihre Liebe und für beide auch ein Symbol für ihren Glauben. Denn dass es für sie einen gemeinsamen neuen Weg gibt, in dem das alte Kaputte verwandelt wird in kostbares Potenzial, das sehen sie als Geschenk Gottes an. Ich habe sie vor 3 Jahren getraut und der Trauspruch für ihre Hochzeit war, wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Soweit zum Thema Liebe. Und jetzt kommen wir zu Punkt 6.
Scheitern ist eine Kunst, die lerne ich über mich selbst zu lachen. Wer kann besser über sich selbst lachen als der Clown? Das haben Sie in Ihrer Zeitschrift Rad gelesen auf Seite 14. Der Clown beherrscht nichts, aber das richtig. Nur wenige Wochen nach der Veröffentlichung von Beckett's Warten auf Godot 1952 erscheinen die ersten Peanuts-Comics des Amerikaners Charles Schulz. Charlie Brown, der notorische Scheiterer, betritt die Kartonistenbühne. Und egal, ob auf dem Sportplatz oder bei dem rothaarigen Mädchen, Charlie Brown erträgt heldenhaft sein Scheitern. Sein Geist kämpft beständig gegen die Tücken des Alltags. Wenn es ganz hart kommt, dann zieht er sich zurück und pflegt seine Freundin, die Melancholie. Oder er sitzt mit Snoopy, seinem besten Freund, unter einem großen Baum und sinniert. Das Leben, sagt er, ist wie ein Baseballspiel. Bei jedem Wetter ist er auf dem Platz, Charlie Brown, auch ohne sein Team. Er ist der Werfer, dem nichts gelingt, der Spieler, der Jahr für Jahr losrennt und 207-0 verliert. Sein Optimismus ist grenzenlos. Und genau das lieben wir Leser an ihm. Und jedes Jahr, wenn die Baseball-Saison beginnt, dann liegt für ihn ein kaum zu beschreibendes Gefühl in der Luft. Niederlage. Auch in der Liebe ergeht es Charlie Brown nicht besser. Er ist in das rothaarige Mädchen verliebt. Das rothaarige Mädchen taucht übrigens nirgendwo bei Schulz in seinen Cartoons auf. Es ist ein reines Phantom. Das rothaarige Mädchen weiß aber natürlich nichts von ihm, wie sehr Charlie ihn verehrt. Und wie soll er sich ihr nähern? Er versucht zu blinzeln. Aber das deuten andere als Sehfehler und schicken ihn zum Augenarzt. Vor seinem Briefkasten wartet er auf eine Valentinskarte, doch er lässt sich nicht entmutigen. Mit Snoopy übt er nur da die Übergabe der Valentinskarte an das rothaarige Mädchen. Ich werde rübergehen und sie ihr bringen. Aber zuerst muss ich noch etwas üben, sagt er. Oder er kauft eine Schachtel Pralinen und sagt zu der Verkäuferin, aber bitte nichts Teures, ich traue mich sowieso nicht, das zu übergeben. Im entscheidenden Augenblick traut er sich nicht, er scheitert. Das rothaarige Mädchen kriegt er nie zu Gesicht. Die Angst vor der Blamage in der Liebe, wer findet sich da nicht wieder in Charlie Brown? In seiner Unbeholfenheit sehen wir die eigene. Und durch die Art und Weise, wie er seine Niederlagen schildert, betrachtet er sich aus einer gewissen Distanz. Er kann darüber lächeln, bringt uns zum Schmunzeln. Es gibt Niederlagen, das gibt den Niederlagen irgendwie so einen weichen und auch eine heitere Seite. Charlie scheitert charmant und er ist überzeugt, wer mich kennt, muss mich einfach lieben. Scheitern ist für Charlie Brown nicht das Ende, sondern der Anfang von neuen Erfahrungen. Er nimmt es mit Humor und das macht uns Charlie Brown so sympathisch. Ein chinesisches Sprichwort sagt, das Leben meistert man lächelnd oder eben überhaupt nicht. Bevor wir zu unserem letzten Punkt kommen, Scheitern stärkt den Glauben, wie Gott mit Scheitern umgeht, würden wir jetzt an dieser Stelle gerne eine kleine Pause machen, weil wir einmal lüften, 5 Minuten vielleicht, und wir teilen auch nochmal ein Blatt aus, an dem wir nachher etwas wieder arbeiten wollen.